SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Na, wie haben Sie denn die letzte Nacht geschlafen? Auf diese Frage gibt es unendlich viele Antworten. Jeder kann zum Thema Schlaf was beisteuern. Wir alle sind ja quasi Betroffene. Und immer mehr Leute werden auf diese Frage antworten: schlecht geschlafen. Insomnia, Schlaflosigkeit, ist ein Phänomen, das immer häufiger auftaucht. Und auch die Autorin Theresia Enzensberger ist eine von vielen Schlaflosen, zumindest phasenweise. Sie hat dem Schlafen ein sehr interessantes Buch gewidmet und ich begrüße Sie jetzt mit 9 Stunden Zeitverschiebung in Los Angeles, wo sie gerade Fellow am Thomas Mann Haus ist. Guten Tag, Theresia Enzensberger.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, Sie nennen sich in Ihrem Buch selbst eine Schlaflosigkeitsveteranin. Womit haben Sie zu kämpfen?
Leider kann ich phasenweise nicht schlafen und zwar dann auch richtig so die ganze Nacht nicht. Und es ist auch nicht so, es gibt Leute, die beschreiben Kopfkino, bei mir ist es eher leer im Kopf. Es ist einfach so, als würde mein Körper sich weigern einzuschlafen. Und dann gibt es wieder Phasen, wo es alles ganz gut geht und ich problemlos 8 Stunden durchschlafe und dann habe ich auch sofort immer das Gefühl, dass eigentlich mein Problem gelöst ist. Aber dann geht es von vorne los.
Und die schlaflosen Phasen, wie lange gehen die?
Im schlimmsten Fall geht das so eine Woche. Da ist dann schon zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Schlaf dabei. Also man kann ja nicht eine Woche gar nicht schlafen. Aber man wird eben so ein bisschen, ich schreibe auch in meinem Buch ein bisschen über Zombies, weil man fühlt sich so ein bisschen zombiehaft. Man stolpert so durch den Tag und die Sinne benehmen sich ganz anders. Man ist irgendwie, man sieht anders, man riecht anders. Manche Leute beschreiben das so, als fühlte man sich, als würde man durch Wasser gehen.
Schlaflosigkeit ist ja bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern ganz schön weit verbreitet. Also Sie erwähnen Franz Kafka, Dostojewski, Sylvia Plath, alle betroffen. Gibt es da eine besondere Disposition vielleicht?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, es sind natürlich Leute, die sich sehr viel mit ihrem Inneren beschäftigen, was vielleicht nicht zuträglich ist zum Schlafen. Das ist so meine Theorie. Auf der anderen Seite sind das natürlich auch die Leute, von denen wir es wissen, weil sie die Möglichkeit haben, darüber zu schreiben und das der Welt mitzuteilen.
Es gibt viele Bilder, Metaphern, Personifikationen, die mit Schlaf zu tun haben und die Sie auch in Ihrem Buch erwähnen. Der deutsche Michel mit seiner Schlafmütze, Dornröschen mit ihrem 100-jährigen Schlaf und der schlafende Barbarossa im Kiffhäuser. Was eint denn diese Bilder?
Ja, genau. Mich hat eben interessiert, wie diese Metaphorik sich auch so auf politischer Ebene darstellt. Und was ich festgestellt habe, was ich sehr interessant fand, war, dass es da eigentlich fast immer ums Aufwachen geht. Also oft ist es das Aufwachen aus einem Zustand, oft ist das Volk gemeint oder eine größere Gemeinschaft. Und die sollen erwachen und endlich die Wahrheit sehen. Also und oft ist dann also insofern der Schlaf als Negativum etwas, was vernebelt oder was amoralisch ist. Oder insofern wird der Schlaf eigentlich immer als negative Schablone dargestellt in der Hinsicht. Und das fand ich schon sehr interessant.
Und Sie versuchen ja dem Schlaf auch positive Seiten abzugewinnen in dem Buch. Sie haben Ihren Text nach Schlafphasen gegliedert. Einschlafen, leichter Schlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf. Und dann gibt es am Ende noch ein besonderes Kapitel zum Traumschlaf. Da reden wir gleich auch noch drüber. In dem Teil zum leichten Schlaf, da geht es um die politischen Implikationen des Schlafes. Und im Grunde, sagen Sie, stellt der Schlaf den Kapitalismus vor ein Dilemma. Wie sieht dieses Dilemma aus?
Naja, also das Dilemma besteht natürlich darin, dass wenn man schläft, kann man nicht arbeiten, man ist unproduktiv, man kann nicht konsumieren, man ist also praktisch nutzlos für den Kapitalismus. Gleichzeitig braucht man aber diese Phase ja zur Regeneration, um dann wieder am Tag produktiv zu sein. Und schon bei Marx steht da, gibt es eine Stelle über den Schlaf, wo er das vergleicht mit einem Acker, der, wenn man ihn zu sehr beackert, wird er unfruchtbar. Das heißt, man muss es immer, also sozusagen, das Kapital wird immer versuchen, so weit wie möglich zu existieren. Extrahieren. Und ich habe aber auch in diesem Teil über den Leichtschlaf einen kleinen Exkurs über die Krankheit und die Schwäche eingebaut, weil ich eben mir die Frage stelle, ob es nicht auch vielleicht positive Bilder des Schlafs geben könnte oder ob wir das nicht nutzen können, dass wir alle schlafen müssen und ob wir das nicht als positives Bild von Schwäche sehen können, den Schlaf.
Es gibt ja sehr alarmierende Zahlen, was die Schlaflosigkeit betrifft. Sie schreiben, dass bei Berufstätigen zwischen 35 und 65 Jahren zwischen 2010 und 17 die Schlafstörungen um 66% angestiegen sind. Das ist schon enorm. Wird der Druck auf die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer größer oder wie ist das denn zu erklären?
Ja, da kommen wir zu einer Frage, die mich auch sehr beschäftigt hat, nämlich es gibt ja sehr widersprüchliche Ideen darüber, wie der Schlaf eigentlich beeinflusst wird. Geht es da nur um biologische Sachen? Also ist es, einerseits sehen wir den Schlaf als Privatsache, also als etwas, was, wenn wir schlecht schlafen, dann ist das irgendwie, weil wir biologisch oder psychologisch oder als eben als individuelles Problem. Und auf der anderen Seite versuchen wir den Schlaf ja zu normieren. Das heißt, soll von dann bis dann dauern, soll so und so lang sein. Und da setzt man ja dann wieder voraus, dass die Gesellschaft doch Einfluss hat darauf. Und ich würde argumentieren, dass es natürlich auch andere Umweltfaktoren gibt, also eben sowas wie Stress. Oder auch, ich habe auch in einer Statistik nachgelesen, sozioökonomischer Status zum Beispiel hat auch Einflüsse darauf, wie wir schlafen. Das heißt, man kann den Schlaf durchaus auch als etwas sehen, was gesellschaftlich beeinflusst ist. Das steht aber wieder im Widerspruch zu der anderen Idee, nämlich, dass wir ihn durch Leistung, also diese Idee der Leistungsgesellschaft, dass wir, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dass wir dann bestimmt auch gut schlafen können. Und deswegen wird das, glaube ich, nicht so klar benannt, dass es Einflüsse gibt von außen, die auf unseren Schlaf einwirken.
Sie beschreiben den Schlaf sehr schön als einen Zustand, in dem wir schwach sind, ungeschützt oder eben auf die Hilfe anderer angewiesen sind, die wach sind und Wache halten vielleicht. Das ist eine Art Kontrollverlust tatsächlich. Ja, und da fragt man sich schon, ob die Menschen heute mit so einem Kontrollverlust ein besonderes Problem haben auch vielleicht.
Ja, also das ist zumindest eine Überlegung, die ich angestellt habe. Es ist interessant, weil wenn ich darüber spreche, dann erfahre ich oft, dass Leute sagen, hä, warum ist es doch nicht Schwäche? Aber wenn man darüber nachdenkt, der Körper erschlafft ja tatsächlich. Also es ist auf jeden Fall ein Bewusstseinsverlust, eine Ohnmacht. Und ich gehe eben noch weiter und behaupte, dass dieser Zustand ein Zustand ist, der uns vor Augen führt, wie sehr wir auf die Sorge anderer angewiesen sind. Und dass das was ist, was wir als Gesellschaft gerne verdrängen. Also, und das merkt man ja zum Beispiel auch ganz handfest strukturell daran, wie wir die Sorge für Alte und Kinder organisieren und so weiter.
Ja, Sie widmen ja auch einen Teil der Pandemie, der Corona-Pandemie. Und man sollte denken, gerade in dieser Zeit hätte die Gesellschaft eigentlich gelernt, mehr auf die Schwachen einzugehen, Rücksicht zu nehmen, die eigene Vulnerabilität und die der anderen auch mehr so in den Fokus zu stellen. Aber bei Ihnen lernt man, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist, dass alle jetzt wieder so eine Stärke eigentlich propagieren.
Ja, also es gab natürlich am Anfang der Pandemie gab es so Aussagen. Also man hat ja dann immer wieder gehört, weil eine Gesellschaft ist nur so stark, wie man das schwächste Glied behandelt und so weiter. Also es wurde viel über Solidarität gesprochen, aber dann sind wir eben ziemlich schnell zurückgekehrt zu dem Diktum der Eigenverantwortung. Und ich argumentiere, dass das eigentlich eine Art ist, sich der Verantwortung zu entziehen, nämlich der Verantwortung, die wir haben, wenn wir Sorge tragen für Schwächere und Kranke, zum Beispiel chronisch Kranke. Und ich schreibe ja auch ein bisschen über Long-Covid, was ja auch sozusagen ein Symptom von Long-Covid ist, chronisches Erschöpfungssyndrom, was ganz schön, finde ich, vor Augen führt, wie kontraintuitiv das für uns ist, dass jemand, wenn er sich anstrengt, sozusagen, dass sich der Krankheitszustand dann verschlimmert. Weil also wir denken immer, wenn wir uns anstrengen, werden wir stärker.
Was wäre denn die ideale Haltung zum Schlaf? Was soll er für uns sein im besten Fall?
Also ich glaube, es wäre gut, wenn es mehr Flexibilität gäbe und da kommen wir natürlich auch zum Arbeitsrecht, aber wenn es mehr Flexibilität gäbe, wie Leute schlafen und mehr Einsicht darüber, dass das eben sehr individuell verschieden ist. Und ich schreibe zum Beispiel auch über diese Studie eines Historikers, der sich angeschaut hat, wie früher geschlafen wurde und dass Leute irgendwie mitten in der Nacht aufgestanden sind und Dinge gemacht haben. Also diese Idee, dass man in Phasen schläft. Ich meine, auch das, dafür sollten wir irgendwie, wenn es Leute gibt, die lieber irgendwie jemals 3 Stunden am Stück schlafen und dann wieder wach sind oder so. Also das ist vielleicht eine Utopie, aber es wäre irgendwie wunderbar, wenn jeder seinen individuellen Schlafbedürfnissen nachkommt. Könnte.
Ja, nach dem essayistischen und eher selbstbetrachtenden Teil Ihres Buches endet es mit einer Kurzgeschichte. Es ist das Kapitel über den Traumschlaf und auch die Geschichte hat etwas Traumartiges, etwas Albtraumhaftes, besser gesagt. Die Protagonistin der Geschichte nimmt plötzlich sehr seltsame Gerüche wahr, die aber sonst niemand riechen kann. Und es wird am Schluss noch beunruhigender alles. Ja, warum diese Schauerromantik-Geschichte am Ende?
Also die Schauerromantik, darüber schreibe ich auch im Mittelteil ein bisschen. Das Gothic Novel zum Beispiel, dass mich das schon immer beeinflusst hat. Und da kommt auch der Schlaf immer sehr prominent vor. Also zum Beispiel gibt es oft schlafwandelnde Heldinnen in Schauerromanen. Und aber natürlich auch, weil ich irgendwie REM-Schlaf, der Albtraum gibt mehr her als einfach nur der Alltagsschlaf. Ich muss zum Abitur und das ist man nackig oder so. Das sind zwar auch Albträume. Genau, und mich hat die Herausforderung gereizt, einen Traumschlaf zu schreiben, der eben nicht einfach nur surreal ist, also der sich nicht nur am Surrealismus orientiert, sondern eben eigentlich sehr nah an der Realität ist. Und dann sind nur die Details anders, weil so empfinde ich oft meine Albträume, dass nur die irgendwas ist komisch, irgendwas ist anders, aber eigentlich ist es sehr realistisch.
Herzlichen Dank, Theresia Enzensberger, zu Gast im Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur.
Vielen Dank.
Das Buch Schlafen ist gerade bei Hansa Berlin erschienen in einer neuen Reihe, in der Autorinnen über wichtige Themen des Lebens schreiben, zum Beispiel Elke Heidenreich übers Altern, Doris Dörri übers Wohnen und Daniela Dröscher übers Sprechen.